Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Whip,
des.
Clip, crack,
des.
Bang,
des.
Bang,
et des.
Zip, shabam.
Mädel, komm in meinen Comicstrip, sang Serge Gainsbourg 1967 gemeinsam mit Brigitte Bardot. In Frankreich waren Comics schon damals das ganz große Ding. Das größte Comic-Festival Europas findet bis heute dort statt. Und was in dem kleinen Städtchen Angoulême in diesem Jahr los ist, darüber hören Sie gleich mehr hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Persistence, das ist das englische Wort für Ausdauer, Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit. Und Persistence ist auch das Motto des diesjährigen CTM-Festivals für abenteuerliche Musik und Kunst, was vor 20 Jahren als im Grunde kleiner experimenteller Musikteil der Berliner Transmediale begann, ist inzwischen das wichtigste Festival für elektronische und experimentelle Musik Deutschlands. Auch dank der Persistence, der Ausdauer, Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit des Mitgründers Jan Rolf. Und er ist jetzt unser Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, freue mich.
Lassen Sie uns doch noch ein wenig über dieses Motto Persistence nachdenken. Warum schien Ihnen diese Überschrift passend für das diesjährige Programm?
Wir mögen es eigentlich, so Begriffe, die einem vertraut erscheinen, ein bisschen ins Kippen zu bringen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen genauer über Beharrlichkeit nachdenkt, dann wird schnell klar, dass man das auch nicht einfach nur so ganz positiv betrachten kann. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo ziemlich starke Konflikte, Polarisierungen in Gesellschaft haben. Und da erlebt man ja täglich, wie Leute auch so heroisch beharren auf
ihren
Positionen.
Genau, das ist im Grunde genau, also Hartnäckigkeit und Ausdauer auch charakteristisch für das Konservative, das jeden Wandel scheut im Grunde.
Genau, das Beharren auch auf etwas und sich dann nicht davon wegbewegen lassen. Und ja, anstatt dann im Dialog und in Austausch zu treten, schreit man sich gegenseitig an. Und wir haben dann überlegt, na gut, worauf haben wir denn eigentlich wirklich beharrt? Ja, nicht nur darauf, jetzt irgendwie ein Festival machen zu wollen, sondern das, wofür Musik und Kunst für uns steht. Und das ist eben das fortlaufende Experimentieren, das Ausprobieren, Denken in Hypothesen und wieder verwerfen, scheitern, wieder neu anfangen und in dem Sinne eben permanente Veränderung und eigentlich ein Beharren auf Veränderung.
Das leuchtet mir ein, aber wo geht denn dieser, ja zugegeben doch sehr hehre ästhetische Anspruch wirklich in eine politische Praxis über? Also anders gefragt, ist diese, gerade diese Tonkunst hier in vielen Fällen nicht eher was für Freunde der gepflegten Nische, vielleicht auch des Eskapismus, oder eignet sich diese Musik möglicherweise direkt auch akustisches Rüstzeug für die Revolution?
Ja, ich glaube, in Musikkultur gibt es unheimlich viele Ebenen, die uns quasi angehen und auffordern, auch über so Dinge nachzudenken oder auch unser eigenes Erleben, unsere Erfahrung zu überdenken. Also Musik ist immer schon das Forum auch für alle möglichen Gruppen in der Bevölkerung, für Communities, die vielleicht nicht über die Privilegien verfügen wie der Mainstream und die über Musik irgendwie erstmal ihren Zusammenhalt natürlich artikulieren und dann auch eine gemeinsame Stimme finden, um für ihre Rechte, für ihre Perspektiven, Erfahrungen einzutreten. Und da haben wir auch ganz viele Künstler und Künstlerinnen seit jeher am Festival. Wichtig ist uns aber eben auch, dass das Festival so ein Ort ist, an dem man sich darauf einlassen kann, gemeinsam unterschiedlichste Leute miteinander in so einen Austausch zu treten und nicht die Communities eben unter sich bleiben.
Lassen Sie uns ruhig mal ein paar Beispiele hören. Eine Figur, in der sich genau das, was Sie gerade beschreiben, Ästhetik und Politik treffen wie in kaum einer zweiten, das ist Linda Quebrada, ein Künstler, eine Künstlerin aus Brasilien, die auch auf der Berlinale zu Ruhm kam, weil dort ein Film über sie gezeigt wurde. Und hier ist Musik von ihr.
Bora groove, o Harlem botou pressão e eu vou cair pra cima. Tá funcionando a ilusão, me fiz feminina. Dá pra ver na cara dessa bicho que ela tem, além de bela e perigosa.
Linda Quebrada ist, kann man sagen, eine hyper-exaltierte, polymorph, perverse Trans-Diva aus Brasilien. Und das ist umso tougher, umso überraschender, als dass Brasilien wirklich sehr, sehr homophob gegen die Queer Community agiert. Was macht diese Musik für Sie so besonders und so passend für dieses Festival?
Ja, also erstmal, Linda Quebrada ist natürlich eine großartige Künstlerin auf allen Ebenen. Sie ist eine Rapperin, eine Poetin, eine Performerin. wirklich eine ganz starke, mutige Stimme in Brasilien für die Rechte von Queer, Trans, Community, schwarzen Menschen, People of Color. Vor allem eben dafür, sich wirklich so zu zeigen, wie man sein will und dafür immer die Stimme zu erheben. Und ja, wir haben gerade heute die Nachricht gehabt, in Brasilien ist ein prominenter schwuler Abgeordneter des Parlaments im Grunde zurückgetreten und hat verkündet, dass er das Land verlassen wird, weil er so viele Morddrohungen erhält und sich seines Lebens nicht mehr sicher fühlt und gesagt hat, dass es eben auch ein Eintreten für eine bessere Zukunft ist, erstmal zu überleben. Und wenn man das hört, dann wird einem klar, was für eine Herausforderung und was für einen Mut das eigentlich erfordert, eben sich so sichtbar zu machen und sich so nackt zu machen und durch diese Nacktheit dafür einzutreten, dass alle möglichen Geschlechteridentitäten, alle Übergänge und ständige Bewegungen einfach erlaubt und möglich sein müssen.
Linda Cabrada als Figur, ganz klar eine Ikone. Wo würden Sie sie musikalisch einsortieren?
Ja, also in Brasilien gibt es ein Musikgenre, Funk oder Funk-Carioca, das ist ganz populär, vor allem in den Favelas. Und das ist eben ganz stark geprägt von so Machismo, Sexismus. Und sie hat sich genau diese Genre angeeignet und das im Grunde 180 Grad umgedreht und macht das zu ihrem Medium, für ihre Themen und für die queere Community. Und das ist einfach auch eine großartige, kraftvolle Geste, die überzeugt.
Ja, und auch eine vergleichsweise sehr partykompatible Musik. Auch ziemlich heiß erwartet wird Earth Eater, eine Künstlerin, die vor allem für das Experiment steht und die wir hier hören zusammen mit Moor Mother. Das ist eine Kooperation, die wir so bei dem Festival nicht erleben werden, aber beide Künstler einzeln.
Im Sinne von Persistence ist für uns bei Earth Eater ganz wichtig, dass sie wirklich etwas verkörpert, was uns selber auch trägt. Das ist dieser DIY-Spirit, dass man nicht von irgendwelchen Leuten erstmal ermächtigt wird, sondern sich selbst ermächtigt, das zu tun, was man tun will. Egal, ob man eine Ausbildung hat oder nicht, in welchem Umfeld auch immer man sich befindet, ob da Leute existieren, die einen fördern oder nicht, sondern man muss seinen Weg irgendwie gehen und sich die Freiheit nehmen. Und das ist, macht sie. Vor allem auch ganz stark in ihrem Sound, der wirklich jegliche Genres über Bord schmeißt und sehr frei meandert zwischen allen möglichen Polen und den sie dann auch sehr stark und überzeugend auf die Bühne bringt. Ja, Moor Mother, sie wird am Festival auftreten zusammen mit DJ Haram als Duo, 700 Bliss heißen die dann. Und Moor Mother ist eine sehr politische Künstlerin aus den USA, die dort mit ihren Raps und ihrer Poetry und auch ihrer Wut, die sie wirklich verkörpert, sich ganz stark gegen Rassismus, gegen die Alltagsgewalt einsetzt.
Und vielleicht noch ein drittes Beispiel. Actress aus London klingen so. Sind eine ziemliche Größe in der Londoner Elektro-Szene. Was macht sie für Sie so besonders?
Naja, das Spannende bei Actress ist, dass er jemand ist, der eigentlich dieses Genre Club, Sounds, Tanzmusik seit vielen Jahren irgendwie untergräbt im Grunde genommen. Ja, also sehr Unerwartbares ständig produziert, sehr enigmatisch. Oft die Erwartungshaltung komplett unterläuft. Er betreibt jetzt seit längerem so ein Experiment, dass er eben eine Software sich als Partner entwickelt, im Grunde genommen. Young Paint heißt die und basiert natürlich so auf Machine Learning, künstliche Intelligenz, wie wir heute sagen. Und jetzt über die letzte Zeit hat Young Paint eben versucht zu lernen, wie Actress Musik macht, also die vielleicht auch verdeckten Muster im Actress-Sound herauszuhören, die in all dieser Wandelbarkeit vielleicht dann doch drinstecken. Und jetzt bei unserem Festival zusammen mit der Transmediale im Haus der Kulturen der Welt wird es die Weltpremiere geben, wo die beiden dann erstmals live zusammenspielen. Young Paint als Projektion in einem virtuellen Studio, als Avatar und Actress live auf der Bühne mit auch einer Art Studio und dann wird das eine Art improvisierter Dialog und wir werden sehen, wo das dann hingeht klangtechnisch.
Ich möchte nochmal mit Ihnen über das Wording reden. Also die Clubnächte zum Beispiel, die heißen As If We Were, As If We Had a Future. Oder das Abschlusskonzert trägt einen Titel, der im Grunde ihr ganzes Programm ironisch Lügen straft, unter dem Motto As If We Could Change, als ob wir uns überhaupt oder als ob wir überhaupt etwas ändern könnten. Das ist doch im Grunde genau das Gegenteil zur Persistence, behauptet, es gäbe ja auch gar nichts zu ändern.
Naja, das mit den Titeln ist so ein Spiel. Im Grunde sind all diese Titel, wenn man sie hintereinander reiht, so eine Art Gedicht. Und es geht einfach so um diese Frage, okay, woran glauben wir? Können wir dann noch dran glauben? Ja, wozu brauchen wir vielleicht auch diese Imagination und Spekulation? Ist das vielleicht auch einfach ein Motor, den wir haben müssen, egal wie düster die Zukunft gerade aussehen mag? Ist es vielleicht eine Art Selbstbehauptung, das ist das, was wir jetzt gemeinsam machen? Das ist eben offen.
Jan Ruhef hat das CTM-Festival vor inzwischen 20 Jahren mitgegründet. Ab heute und bis Freitag findet es an verschiedenen Orten in Berlin statt, zum Beispiel im Bethanien in Kreuzberg, im Heimathafen Neukölln und im Berghain. Und dort gibt es übrigens für alle, denen bei zu viel Beständigkeit nach Bewegung ist, eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen, natürlich zu erlesener CTM-Musik. Jan Ruhef, tausend Dank für Ihren Besuch und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Fundstück.
Charles Darwin vermutete, bereits die Vorfahren des Menschen hätten musikalische Laute von sich gegeben, lange bevor sie sprechen konnten. Tiere sind in ihrem klanglichen Ausdruck auch heute noch darauf beschränkt, dennoch musizieren sie. Dass Schlittenhunde das am liebsten ohne Publikum machen, ist dem Künstler und Kybernetiker Oswald Wiener bei einem Besuch im kanadischen Yukon Ende der 90er aufgefallen. Mit seinem Kollegen Helmut Schöner baute er eine Box, in die sie ein Aufnahmegerät packten. Sobald das Rudel zu singen begann, startete der Aufnahmeprozess des an einem Baum hängenden Geräts bei einer Temperatur von minus 20 Grad.
Wahrscheinlich ist denen bei minus 20 Grad auch einfach nur kalt. Passend zur Wintersaison Husky-Gesänge aus dem Yukon Territory in Nordamerika. Ein Fundstück unseres Soundjägers und Sammlers Paul Paulun war das.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für den Neubau eines Konzertsaals im Kulturpalast in Dresden erhält das Büro Gerkan Mark und Partner den Deutschen Architekturpreis 2019. Das Haus aus dem Jahre 1969 sei zum einen der umstrittenste Bau der Dresdner Nachkriegsmoderne gewesen und stand nach 1989 andererseits stellvertretend für die Bedrohung des architektonischen Erbes der DDR, teilte das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main mit. Stefan Schütz habe habe mit dem Einbau eines Konzertsaals unter gleichzeitiger Berücksichtigung der denkmalgeschützten Glashülle eine politisch wie baulich behutsame und beispielhaft exzellente Sanierung verantwortet, so die Jury. Sie vergab den Preis einstimmig. Was in Berlin scheiterte, ist auch in Paris noch nicht gelungen. Das Dau-Projekt des russischen Regisseurs Ilja Raschanowski. Es konnte gestern Abend nicht Weltpremiere feiern. Grund ist offenbar auch in Paris eine fehlende Genehmigung der Präfektur. Man sei dran, heißt es aus dem Team, das zeigen will, was Diktaturen aus Menschen machen. Aus Sascha Heen wird Florian Silbereisen. Das zweite deutsche Fernsehen hat den 37-jährigen Volksmusikstar zum 5. Kapitän des Traumschiffs ernannt. Silbereisen würde die Tradition, Fiktion und Entertainment auf dem Schiff zusammenzuführen, fortsetzen, teilte das ZDF mit. Mit den Worten von Florian Silbereisen heißt das, die Serie habe einen Kapitän verdient, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle alias Harald Schmidt findet die Entscheidung fantastisch. Am 11. Februar jährt sich zum 8. Mal der Sturz des ägyptischen Autokraten Husni Mubarak. Bis dahin will der zu 3 Jahren Gefängnis verurteilte Dichter Galal El-Bahiri in Hungerstreik treten. Ralf Nestmann, der Writers in Prison Beauftragte des deutschen Schriftstellerverbandes PEN, hat Informationen, dass er in der ägyptischen Haft gefoltert wurde.
Ihm wurde vorgeworfen, mit seinen Schriften das Militär beleidigt und eben falsche Nachrichten verbreitet zu haben. Sagt natürlich aus, dass Ägypten natürlich damit wahrscheinlich auch die Regierung in Zeichen setzen will, gegenüber allen anderen Autoren und Schriftstellern. Wer sich sozusagen ähnlich äußert und positioniert, der kann das sozusagen sehen, was mit ihm passiert ist. Und es ist schon so eine Drohkulisse, denke ich, die da im Land dann aufgebaut wird.
Ein Kunstwerk braucht jemanden, der davor steht und es anschaut. Sonst ist es tot. Das sagte Julian Schnabel dem Magazin der Süddeutschen Zeitung. Der 67 Jahre alte Maler und Filmemacher bedauert mit diesem Satz, dass die meisten Besucher ein Museum betreten, um etwas zu sehen, von dem sie glauben, es zu kennen, weil sie es schon mal auf einem Display betrachtet hätten. Der Museumsbesuch sei für diese Menschen nur noch die Prüfung, ob ein Kunstwerk auch wirklich vor ihnen an der Wand hängt.
Die Backstreet Boys, das ist eine auf dem Reißbrett zusammengecastete Formation aus Florida, die Anfang der 90er Jahre Millionen Mädchen und wahrscheinlich auch sehr viele Jungs um den Verstand brachte. Inzwischen war es, ja, es war ein bisschen ruhig geworden um die Band. 2 Comeback-Versuche endeten so semi-erfolgreich. Jetzt erscheint im, ich glaube, 26. Ja. Jahr des Band-Jubiläums das neue Album DNA, das an die alten Erfolge anknüpfen will. Ob das gelingen kann, das sprechen wir mit dem Musik- und Kulturjournalisten Jens Balzer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Der Mythos einer Band, der fängt ja gern eben bei der Gründungsgeschichte an. Und die war in diesem Fall vergleichsweise, sagen wir, unromantisch. Ja. Dennoch stand die Band damals für einen völlig neuen Typus, weil auch musikalisches Handwerk eigentlich so gar nicht mehr besonders wichtig war. Was war das wirklich Neue an dieser Band?
Da kriegen wir jetzt natürlich sofort Ärger mit dem Backstreet Boys-Fans. Ne? Also die konnten natürlich hervorragend singen, die jungen Leute, die sich da zusammengefunden haben. Der Gründungsmythos war nur so semi-romantisch, sagen wir mal. Ne? Also das waren 5 Jugendliche, die schon länger durch die Einkaufszentren und Malls in Florida getingelt waren und solo nicht so richtig einen Fuß auf den Boden kriechten. Aber die wurden dann von einem Musikmanager und, wie sich später herausstellte, auch professionellen Anlagebetrüger Perlman mit zusammengestellt zu einer Band und haben dann tatsächlich das hat schon so 2 Jahre gedauert, aber dann plötzlich so Mitte bis Ende der 90er Jahre war das tatsächlich so das letzte auch wirklich große international erfolgreiche Popgruppenphänomen, bevor dann ja die Musikindustrie mehr oder weniger zusammenbrach Anfang der Nullerjahre, die ganzen digitalen Entwicklungen. Neu war also das Phänomen der Boygroup, gab es schon länger, also es gab natürlich die New Kids on the Block in den 80ern, ältere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Das setzte darauf natürlich auf, also dieses Phänomen, dass man eine Gruppe aus 4 bis 5 Jugendlichen zusammengestellt hat, die also jeweils eigene Charaktere ausbilden. Ja. Der Süße,
da war für ihn was dabei.
Der Ruppige, der Bärtchen, der ohne Bärtchen, der nicht weiter ausfällt, das gab es schon. Aber das wurde von den Backstreet Boys tatsächlich überführt, auch in so eine Art von, da sagen wir, es weiß nicht mal mehr, dass sie Gleichaltrige begeisterten für Jugendliche, so wie das bei den New Kids on the Block noch war, sondern die wollten tatsächlich so Mädchen auch im Grundschulalter. Ne, mhm. Darauf zielte das ab und das wurde dadurch erleichtert, dass sie wirklich auch sehr, sehr niedlich waren, ja. Die Männer. Also das,
ja.
Ne, das ist vielleicht das Interessante an denen.
Also die verkörperten im Grunde wirklich so einen neuen Typus Softie.
Ja.
Würde man denn sagen, der hat sich möglicherweise inzwischen verbraucht oder zieht die Masche immer noch so gut?
Na, ich sehe jedenfalls nicht, dass es, also der gefühlvolle Mann ist ja und auch die gefühlvolle Boygroup ist ja so in den Nullerjahren dann eigentlich wieder von der Bildfläche verschwunden. Ne? Also auch so, als auch die Backstreet Boys ihre erste Auszeit genommen haben. Also es gab da natürlich den gefühlvollen R&B-Mann, ne? The Weeknd, Drake, wenn man so möchte, das so an der Wende zu den 10er-Jahren. Aber tatsächlich, wenn es sowas wie gefühlvolle Boygroups, niedliche Boys im Boygroups gibt, dann kommt das jetzt eigentlich eher aus Japan oder vor allem aus Südkorea. Ja. Also und das, wer Kinder im Teenageralter hat es mitgekriegt. Also die erfolgreichste Boygroup weltweit, BTS aus Seoul, die ist auch in Deutschland ausverkaufte Konzerte gespielt haben, die nennen tatsächlich auch die Backstreet Boys als ihre große Inspiration.
Ah, okay. Mhm. Jetzt sind die Backstreet Boys also, ja, ich würde sagen, nicht mehr so ganz frisch. Ende 40 müssten sie sein. Ja. Inwieweit sind denn die Fans, also das Zielpublikum, mitgealtert?
Also ich war noch mal auf einem Konzert der vorletzten Comeback-Tournee und da würde ich mal sagen, da war es schon so, das waren tatsächlich irgendwie, sind gut mitgealtert, aber ich habe da auch viele Mütter gesehen, die auch ihre jüngeren Töchter, also ihre Töchter mitgebracht haben, also dann das versuchen, also ihren Teenagern wieder zu vermitteln, also da gab es ganz rührende Szenen. Mir kommt es jetzt so vor, wenn man sich die Platte durchhört, dass es sich eigentlich auch jetzt eher wieder als an Frauen im gleichen Alter, so an Männer im gleichen Alter richtet. Ne? Also es geht auch jetzt eher so darum, dass man so als mittelalter Mann sich für jüngere Frauen interessiert. Gibt es ja Phänomene. Und das wird dann halt so, was es auch für Probleme mit sich bringt. Und dann wird einem dann vielleicht doch wieder das Herz gebrochen, nachdem man irgendwie, also das ist eigentlich so eine Art so 40-somethings-Pop für Männer, die viel mitgekriegt haben und jetzt auch nicht wissen, ob sie sich nochmal neu wieder verlieben sollen oder auch überhaupt können oder so.
Eine sehr bemerkenswerte Songstelle haben Sie entdeckt bei dem Song Okay. Vielleicht hören wir da mal ganz kurz rein. Also achten Sie mal ganz dringend auf die Lyrics. We fit together, you make me better, whatever it takes, I'm here forever, bad things will happen, but none of that matters, we'll find a way, as long as I'm with you, I'm okay. Sie attestieren dieser Band wirklich ein ganz neues Genre aufzumachen.
Naja, man muss dazu sagen, das ist das letzte Lied auf der Platte. Das ist gewissermaßen der triumphale Abschluss irgendwie. Und dann noch mal eine ganz große Liebeserklärung. Ne? We fit together, you make me feel better. Also das Schlappste an Liebeserklärung, was ich seit langem gehört habe. Da spricht offensichtlich jemand, der jetzt irgendwie also fähigkeitsromantischen Überschwang längst schon verloren hat. Also, wie es weitergeht, weiß er auch nicht. Hauptsache, wenn man zusammen ist, geht es einem irgendwie besser. Aber jetzt viel von Liebe ist da nicht die Rede. Also vielleicht ist so eine Art, mir kam das so vor, als wie eine Art realistischen Gefühlskrüppel-Pop, ne, für die 40-somethings.
Die Backstreet Boys versuchen mit ihrem Studioalbum DNA ein großes Comeback. Der Berliner Musik- und Kulturjournalist Jens Balzer hat leise Zweifel, ob dieses Album das Ruder in der Bandgeschichte nochmal rumreißen wird. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.
Um die 40.000 Menschen leben in Angoulême, der Hauptstadt des französischen Departements Charente. Und genau dort findet traditionell das mit Abstand größte Comicfestival Europas statt. Die Berliner Comiczeichnerin Katja Klengel ist auch gerade in Angoulême und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Klengel.
Hallo.
Das ist ja eine vergleichsweise kleine Stadt. Wie müssen wir uns die jetzt vorstellen, dieser Tage? Da tummeln sich doch wahrscheinlich deutlich mehr Comicfans als Einwohner, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon so. Wenn man in Angoulême ankommt mit dem Zug, ist die Stadt einfach proppevoll. Man wird sofort von Comiczeichnern begrüßt und von Comicfiguren, die im Schaufenster prangen. In jedem Bäcker und in jedem Schuster sind Comic-Dekorationen aufgebaut, weil sich diese Stadt einfach zu dem Festival komplett dem Comic verschrieben hat. Und in der ganzen Stadt, die ist eigentlich so eine kleine mittelalterliche Stadt, findet man auch überall Straßennamen, die nach namhaften Comiczeichnern benannt sind. So, zum Beispiel gibt es eine Straße, die heißt Rue Hergé, nach dem Comiczeichner von Tim und Struppi. Und man läuft dann so durch diese Straßen und überall sind Zelte aufgebaut, die sich verschiedenen Comicbereichen widmen. Also zum Beispiel gibt es ein Festivalzelt, wo die ganzen großen Comicverlage sind, wie Castermann und Dupuy und Dago. Es gibt aber auch Indie-Zelte. Und neben diesen ganzen Zelten findet man natürlich in der ganzen Stadt überall auch Comic-Ausstellungen. So hat man also viel zu tun und ich habe auf jeden Fall noch nie so viele Menschen im Museum gesehen.
Jetzt sind Sie eingeladen worden, eben von einem dieser großen Verlage, Castermann. Und zwar unter anderem auch, weil Ihr Comic Girls Planning in zahlreichen Bestenlisten aufgetaucht ist im vergangenen Jahr. Und aber auch für Ihren großen Comic Als ich so alt war. Der wird jetzt in Frankreich veröffentlicht. Worum geht's in der Geschichte?
Ja, diese Geschichte ist eigentlich eine Generationsgeschichte. Es geht um die ältere Frau Kinsmann, die gerade erst ihren Mann an Krebs verloren hat und irgendwie nicht über diesen Tod hinwegkommt und sich sehr in sich zurückgezogen hat. Und es geht gleichzeitig um ihre Enkelin, die Lilly, die Sängerin ist und Anfang 20 ist und gerade nicht mit ihrem jetzigen Leben klarkommt. Und als Frau Kinsmann einen Herzinfarkt bekommt, verbindet dieses Schicksal diese beiden Frauen im Grunde wieder und sie teilen ihre Einsamkeit und versuchen sich gegenseitig Halt zu geben, sodass am Ende Frau Kinsmann es schafft, über den Tod des Mannes hinwegzukommen und Lilly auch einen Ausweg aus ihrer Misere findet.
Diese Geschichte lief als Comicserie in der FAZ. Warum fand sich denn eigentlich Ihrer Ansicht nach bis heute kein deutscher Verlag dafür, wenn sogar die Franzosen das gerne drucken möchten?
Ja, ich glaube einfach, dass der Comic in Frankreich vielleicht noch einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. In Frankreich ist es eigentlich so, dass jeder Mensch dort Comics liest. Und beim deutschen Comicmarkt ist es so, dass sie natürlich versuchen, ihr Verlagsprogramm auch auszurichten auf Leute, die eben keine Comics lesen. Das heißt, sie müssen natürlich oft auch Themen bedienen, um diesen Nicht-Comic-Leser abzuholen und reißerische, gesellschaftspolitische Themen vielleicht auch ansprechen. Mhm. Und als ich so alt war, würde ich sagen, ist halt eher eine kleine alltägliche Geschichte über große Emotionen, dem man jetzt nicht so dieses Label verpassen kann. Und als ich angefangen habe, mich nach Verlagen umzuschauen, gab es auch oft eben genau diesen Kritikpunkt, dass man kein Label draufpacken kann. Und da die Geschichte in Dresden spielt, war zum Beispiel ganz oft der Wunsch, das noch ein bisschen historischer zu machen, vielleicht sogar noch die Bombennächte mit hineinzumachen. Und ich empfand, das passt nicht ganz zur Geschichte mehr. Und so hat sich deswegen bisher noch nichts gefunden. Hoffe aber, dass es natürlich noch passieren wird.
Das hoffen wir auch. Was fällt Ihnen, wenn Sie jetzt so in Angoulême rumlaufen, noch ins Auge? Kann man da richtig gehen Trends ausmachen?
Ja, also ich würde sagen, dass der Trend irgendwie dieses Jahr stark in Richtung Manga geht. Es gibt zwei richtig große Manga-Ausstellungen von Tsutomu Nihei und Taiyo Matsumoto. Und das ist eigentlich ganz großartig, weil wenn man zum Beispiel auf dem deutschen größten Comic-Festival ist, beim Comic-Salon Erlangen, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Manga etwas unterrepräsentiert ist, was doch recht schade ist. Und der Trend hat sich auch jetzt dahingehend bestätigt, dass zum Beispiel die deutsche Manga-Zeichnerin Rumiko Takahashi jetzt gerade ein Grand Prix gewonnen hat für ihr Lebenswerk sozusagen. Das ist also eine Manga-Zeichnerin, was auch nochmal doppelt toll ist, weil erst zum zweiten Mal eine Frau diesen Grand Prix gewonnen hat.
Aha. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz über diese Serie sprechen von dem Tsutomu Nihei, die ja, glaube ich, auch bei Netflix verfilmt werden soll. Blame. Was ist das Besondere daran?
Also ich kann mich noch erinnern, als Teenager hatte ich in den 90ern diesen Band in der Hand und ich fand den sehr atmosphärisch dicht und besonders. Es ist eine Geschichte, die in einer postapokalyptischen, ganz technologischen Welt spielt und so futuristisch ist und es geht ums Überleben der Menschheit. Und man merkt einfach, dass Tsutomu Nihei früher mal Architekt war, weil er total den Spaß daran hat, diese futuristischen Welten zu erschaffen. Und wenn man dann zum Beispiel in der Ausstellung ist und sich diese Originale mal anschauen darf, sieht man einfach, wie virtuos der Mann mit Pinsel und Feder und Tusche umgehen kann und wie der eigentlich diese Maschinenlabyrinthe entwickelt. Das ist total spannend.
Die Berliner Comiczeichnerin Katja Klengel mit Eindrücken von Europas größtem Comicfestival im französischen Angoulême. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und damit geht die Freitagsausgabe des Kompressors dem Ende entgegen. Ich bin Gesa Ufer, sage Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.